Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Inge Bell ist Journalistin und Osteuropa-Expertin. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende von Terre des Femmes und sie kämpft gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, lieber Herr Heim. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Nach so vielen Jahren, gut 10 Jahre ist es her, dass wir zusammen schon mal eine Sendung gemacht haben, eigentlich zum selben Thema. Wenn Sie sich angucken, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, hat sich da etwas zum Besseren verändert oder ist es schlecht geblieben?
Wie immer bei Entwicklungen, es gibt solche und solche. Es hat sich sehr, sehr viel getan in Bezug auf Menschenhandel, vor allem was das den Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung angeht. Also da wissen doch schon die Menschen, was Zwangsprostitution, was Prostitution, was Menschenhandel wirklich für brutale Gewalt mit sich bringt. Auch gesetzgeberisch hat sich einiges getan, das nicht immer zum Guten. Wir werden sicher im Laufe der Sendung drüber sprechen. In der Tat hat sich viel geändert, Positives und auch Negatives. Deshalb sitze ich ja auch hier.
Also die gesellschaftliche Ächtung ist das eine. Das andere sind Urteile, die nach meinem subjektiven Empfinden oder nach meiner subjektiven Wahrnehmung eher konsequenter und härter geworden sind.
In der Tat möchte ich das bestätigen. Ich glaube, mit dieser zunehmenden Sensibilisierung der Gesellschaft gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder, sexuelle Gewalt in der Prostitution, Menschenhandel, häusliche Gewalt, all diese Gewaltverbrechen, Menschenrechtsverletzungen an Kindern, Frauen oder auch Männern, diese Sensibilisierung ist einfach da. Und im Zuge dieser Sensibilisierung sind natürlich auch Richter, Richterinnen, Staatsanwälte, die ganzen Strafverfolgungsbehörden sehr viel sensibler geworden und erkennen ein Thema, wenn es denn da ist.
Gleichwohl gibt es nach wie vor Dinge, die unfassbar sind. Also die Geschichte dieser 19 Jahre alten Frau, die zur Prostitution gezwungen wurde und die man dann in der Weser ertränkt hat und lebend mit einer Betonplatte versenkt hat. Eine Geschichte, die Sie vermutlich jetzt auch nur aus der Distanz kennen?
Ich kenne die Geschichte aus den Medien, so wie sie. In der Tat ist es so, dass diese junge Frau, Andrea K. heißt sie, dass diese junge Frau Opfer geworden ist einer sehr klassischen Rache des Milieus, ja. Diese Methoden, wie man sie irgendwie denkt, das ist Hollywood oder das gehört irgendwie einer vergangenen Zeit an, mit Betonplatten im Wasser versenken, das sind klassische Rache des Milieus Themen. Hier wird eine Frau sozusagen ausgeschaltet, die sich geweigert hat, aus der Prostitution, also in der Prostitution weiterzumachen. Sie wollte aussteigen, das sagte auch ihr Bruder in den Interviews und die Zuhälter haben das nicht zugelassen. Sie sollte ja verkauft werden von einem Zuhälter zum anderen und weil sie das nicht mehr wollte, weil sie aussteigen wollte und ein normales Leben führen wollte, ist sie eben versenkt worden.
Also zwei dieser Zuhälter sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, zum einen. Zum anderen ist es tatsächlich so, dass auch in Deutschland Dinge dieser Art passieren. Ich will nicht sagen, dass es Alltag ist, aber dass die vorkommen?
Wissen Sie, Prostitution und Gewalt gehen Hand in Hand. Das gehört einfach dazu. Und ja, diese Rache des Milieus, sage ich mal, die hat 4 verschiedene Gesichter. Aber brutale Gewalt, dass Frauen zusammengeschlagen werden, dass sie irgendwie zum Beispiel übergossen werden und angezündet werden, übergossen mit Nagellackentferner und angezündet werden, um eben Brandmale zu hinterlassen. Das sind ganz klare Herrschaftsstrukturen des Milieus. Ne? Also da werden Frauen tatsächlich brutale Opfer von Gewalt und diese brutale Gewalt gehört dazu. Die ist nicht wegzudiskutieren aus der Prostitution und schon gar nicht aus dem Menschenhandel.
Sie kommen eigentlich aus Rumänien, aus Siebenbürgen, sind mit den Eltern früh nach Deutschland gekommen. Die Eltern waren auf der Flucht vor Ceausescu damals.
Richtig, ja.
Anfang 70er Jahre.
Ja, ich bin 67 geboren und meine Mutter ist 1969 nach Deutschland geflüchtet, nach München und hat dann danach die ganze Familie nachgeholt. Ich bin also mit 4 Jahren dann mit den Großeltern mitgeflüchtet sozusagen. Okay. Wir hatten nur ein Ausreisevisum für einen kurzen Besuch bei der Mutter in Deutschland, sind aber dann da geblieben. Ich war 4 Jahre, ich habe daran leider keine Erinnerung mehr, aber tatsächlich, das war Flucht vor dem Ceausescu-Regime.
Bedeutet Deutschland logischerweise Ihre Heimat? Haben Sie noch irgendwelche familiären, freundschaftlichen Verbindungen nach Rumänien?
Ich habe sehr viele Verbindungen noch nach Rumänien, allerdings keine familiären mehr, weil die Familie, die Siebenbürger Sachsen, alles aus meiner Familie, alle sind ausgereist dann im Zuge dann später der 70er und dann auch 80er Jahre und dann nach der Wende sowieso der Rest. Aber ich habe immer noch sehr viele Verbindungen, einfach weil ich ja jahrelang als Journalistin für die ARD und auch für den SWR sehr intensiv auf dem Balkan unterwegs war. Insofern habe ich ganz viele Freunde noch dort, ja.
Wenn Sie das in der Vergangenheitsform so formulieren, bedeutet, dass Sie nicht mehr als Journalistin arbeiten?
Sie haben so lieb angekündigt, Herr Heim, dass ich Journalistin bin. Ich Ich war Journalistin und irgendwie geht das Journalistische nie richtig raus aus dem Blut. Aber ich bin allmählich so 2010, 2011 ausgestiegen, aus dem Journalismus herausgeschwommen, wie ich gerne sage. Ich habe schon zu meinen journalistischen Zeiten viele Medientrainings gegeben, Menschen fit gemacht für den Auftritt vor der Kamera. Und so bin ich eben in das Lehren hineingekommen, in Kommunikationstrainings, in Teamentwicklungen, in Coachings. Habe dann später eine Ausbildung gemacht zur Trainerin und zur systemischen Coach. Und ich bin heute unterwegs als Führungskräftetrainerin, als Unternehmensberaterin und auch als Diversity-Beauftragte. Das heißt, ich sorge auch in Unternehmen dafür, dass Gleichberechtigung eben stattfinden kann. Heute würde ich sagen, ich stehe öfter vor der Kamera oder vor dem Mikro als dahinter. Aber ab und zu mache ich tatsächlich noch was Journalistisches und es ist einfach zauberhaft, weil dieser Zauber des Berufs geht nie weg.
Wunderbar. So, dann geht's Ihr Engagement seit vielen Jahren für Kinder, für Frauen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, zum Teil in äußerst brutaler Form. Sie engagieren sich für Terre des Femmes. Warum Terre des Femmes?
Terre des Femmes ist Deutschlands größte Frauenrechtsorganisation. Wir haben ungefähr 2.500 Mitglieder, Mitfrauen, wie wir sie nennen, und 2.500 Förderer und Förderinnen. Und Terre des Femmes ist eben eine Organisation, die sich stark macht, dass sich strukturelle, systemische Dinge ändern. Also, dass sich zum Beispiel Gesetze ändern oder überhaupt Gesetze neu geschaffen werden. Das heißt, Aufklärungsarbeit über die Themen Gewalt an Frauen und Mädchen und eben Gesetzesänderungen, Lobbyarbeit, sprechen mit Politikern, gucken, dass gute Gesetze auf den Weg kommen oder dass schlechte eben geändert werden.
Dann gibt's Solvodi, auch eine Organisation, die sich vor allem für osteuropäische Frauen einsetzt, die in Deutschland beispielsweise zur Prostitution gezwungen werden, geleitet von einer sehr, sehr engagierten und beeindruckenden Frau, Schwester Lea Ackermann. Die gibt's immer noch?
Die Schwester Lea Ackermann ist eins meiner ganz großen Vorbilder. Eine katholische Ordensschwester jenseits der 80, ich weiß gar nicht, wie alt genau sie jetzt ist, 83, vielleicht 84, die Solvodi gegründet hatte, noch in den 80er Jahren in Afrika, in Kenia. Ja. Diese wunderbare, streitbare Ordensschwester hatte dort nämlich gesehen, dass weiße Sextouristen in das Land kommen und dort die dortigen Frauen und Mädchen in der Prostitution missbrauchen. Und sie hat gesagt, diesen Frauen muss geholfen werden. Und hat dann dort in Kenia die Organisation Solvodi gegründet. Die Organisation Solvodi heißt Solvodi deshalb, weil es steht für Solidarity with Women in Distress. Also Solvodi, Hilfe für Frauen in Not. Und nach der Wende hat Schwester Lea Ackermann man dann in Deutschland Solvodi gegründet, denn nach der Wende passierte das, was jetzt unser Prostitutionsbild nämlich prägt in Deutschland. Die Öffnung Osteuropas, die Mauer ist gefallen und ganz viele junge Mädchen und Frauen aus Ost- und Südosteuropa kamen hierher nach Deutschland und wurden Opfer von Zwangsprostitution, Menschenhandel. Und das ist bis heute massiv gestiegen.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit der Frauenrechtlerin Inge Bell. Ist es okay, wenn ich Sie so bezeichne?
Absolut, ich bin stolz darauf.
Dürfte ich Sie auch als Feministin bezeichnen?
Aber natürlich, ich setze mich ein für gelebte Gleichberechtigung und insofern jeder, der sich dafür einsetzt und jede darf sich als Feministin bezeichnen.
Gibt es noch einen dritten Ausdruck, auf den ich bisher nicht gekommen bin?
Ich bezeichne mich auch als Menschenrechtsaktivistin.
Okay.
Denn ich setze mich auch ein für die Rechte von Behinderten, egal ob Frauen oder Männer oder von allen Benachteiligten, die eben diskriminiert werden, weil sie anders sind.
In Zeiten von Corona hat es ja sehr früh die Befürchtung gegeben, wenn die Leute zu Hause eingesperrt werden oder eingesperrt bleiben, dass dann die häusliche Gewalt zunimmt. Ist es so gekommen?
Teils, teils. Also bis heute haben wir, glaube ich, noch keine umfassenden Zahlen dazu. Das wäre vielleicht auch zu früh. Tatsächlich war es schon während Corona so, dass es von Bundesland zu Bundesland echt unterschiedlich war. In manchen Bundesländern waren die Frauenhäuser sehr schnell schon überfüllt. Also zum Beispiel Hessen hatte irgendwann mal einen Aufnahmestopp. Andere Bundesländer hatten es eher moderat. Da ist nicht so viel angekommen in den Frauenhäusern. Wenngleich wir es auf jeden Fall sagen müssen, die Anrufe beim Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen, die sind gestiegen um ungefähr 20%. Und ich habe auch eine Zahl von der Polizei in Berlin, die hatten 33% mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt in den Corona-Zeiten als im Vorjahreszeitraum. Also garantiert ist häusliche Gewalt angestiegen. Das ist allein dieser Tatsache zu verdanken, dass eben, oder leider der Tatsache, dass eben Frauen und Kinder wirklich eingesperrt sind und ausgeliefert sind in einer Zeit, wo eben sowieso Angst und Unsicherheit, wie es weitergeht, und damit eben auch Kontrollverlust der Männer einhergeht. Ne?
Und diese Gewalt passiert. Richtet sich dann auch gleichermaßen gegen Frauen wie gegen Kinder?
Ja, natürlich. Ja. Also wenn Frauen und Kinder in einem Haushalt leben und es zum Gewaltausbruch kommt und übrigens jede vierte Frau in Deutschland erleidet häusliche Gewalt, das ist nicht so wenig. Ne? Das ist kein irgendwie, wie man sagen würde, Unterschichtenphänomen oder so, kommt in den besten Familien vor. Und wenn Kinder mit im Haushalt leben, werden sie erstens Zeuge. dieser Gewalt und sie sind eben sehr oft dann auch Opfer und werden gleich mitverprügelt.
Am Sonntag gab es im Weltspiegel einen Bericht aus Brasilien, in dem eine Frau per Handy dokumentiert hat, wie ihr Mann, ein angesehener Politiker im Übrigen in Brasilien, sie aufs Schwerste misshandelt hat. Würden Sie Frauen in Deutschland, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, auch raten, das entsprechend zu dokumentieren?
Erstens würde ich es raten, zweitens wird es tatsächlich gemacht. Mit dem Einzug der Handys und der Kameras in den Handys ist das wirklich ein ganz tolles Beweismittel. Weil es ist nämlich sehr, sehr oft so, dass, wie gesagt, das kommt auch in den besten Familien vor, dass Männer der Gewalt bezichtigt werden, der häuslichen Gewalt, wo alle sagen würden, der doch nicht, der ist doch ganz angesehen, der ist doch super souverän, ganz erfolgreich, der doch nicht. Und nach außen wird ein ganz anderes Bild zur Schau getragen, als das, was innen passiert. Und hier helfen einfach tatsächlich auch diese Handyaufnahmen. Und ich selbst habe schon sehr berührende und sehr erschreckende solche Aufnahmen eben auch gesehen von bekannten Freundinnen, die selbst auch Opfer wurden. Wie gesagt, das kommt in den besten Familien vor.
In der Vergangenheit, so wurde es jedenfalls immer berichtet und erzählt, haben Frauen immer sehr lange gewartet, bis sie sich getrennt haben, weil sie immer die Hoffnung hatten, Männer ändern sich. Hat sich diesbezüglich das Verhalten von Frauen verändert?
Es ist immer noch so, dass Frauen hoffen, ne? Das ist dem Menschen inhärent, glaube ich. Frauen hoffen, dass sich was ändert und sie haben ja natürlich auch immer wieder die Chancen gegeben, weil die Männer ja dann kommen mit einem großen Blumenstrauß und irgendwie, Schatz, ich hab's doch nicht so gemeint und du bist doch das Wichtigste auf der Welt. Und Frauen glauben dann auch, dass dieser Prinz, dieser vermeintliche Prinz, den sie mal geheiratet haben oder mit dem sie zusammen sind, dass der auch wieder dieser tolle Prinz vom Anfang wird. Das passiert nur leider nicht. Also das ist dann, die Haltekraft in einer Gewaltbeziehung ist nach wie vor sehr, sehr groß und das Hoffen und das Glauben, dass sich was ändert, auch.
Inge Bell, die sich für Terre des Femmes beispielsweise oder für Solvodi einsetzt, für Frauen und Kinder, die Opfer von Gewalt geworden sind, Frauen und Kinder in Not, eine Tätigkeit, von der man eigentlich sagen müsste, da gibt es eine breite gesellschaftliche Akzeptanz gleichwohl. Gibt es Menschen, die Sie auf welche Art und Weise belästigen und beschimpfen?
Ich bin sehr aktiv in den Social Media, also poste regelmäßig auf Facebook, Instagram, eben über diese Themen, häusliche und sexualisierte Gewalt an Kindern und an Frauen. Und ja, über Themen der Menschenrechtsverletzungen an Frauen, also zum Beispiel häusliche Gewalt oder Ehrverbrechen oder eben Zwangsprostitution, Menschenhandel, Prostitution. Und ich werde dafür regelmäßig angefeindet. Also das
in welcher
sind dann,
Form?
Das sind übelste Beschimpfungen zum Beispiel, sowas wie du untervögeltes Feminazi oder du sprechender Scheidenkrampf oder deprimierte Pflaume, das geht ja noch, aber böse, hässliche alte Frau oder linksgrün versiffte, vergrämte alte Tante hinterm Kachelofen, solche Geschichten. Also das sind nur ein paar Auszüge, da habe ich ganz viel.
Was machen Sie mit diesen?
Ich zeige das an. Ich zeige das an, von dem ich weiß, dass es strafrechtlich relevant ist, dass es wirklich Ehrverletzungen, Schmähungen und Beleidigungen sind, kenne mich mittlerweile da sehr gut aus. Und naja, und dann passiert auch das, was eben vielen anderen Frauen und Mädchen passiert, Penisbilder. Ich kriege auch viele Penisbilder geschickt und ich habe erst letztes Jahr einen Prozess, war ich in meinem eigenen Prozess Zeugin, wo dann eben ein Mann in Rostock, ein Deutscher, verurteilt wurde, weil er mir ein Penisbild geschickt hat. Gleichwohl hat die Polizei auch ausgesagt, dass sich noch rechtsnationales, rechtsextremes Zeug auf seinem Handy befunden hatte, was auch strafrechtlich relevant war. Aber diese Dinge gehören strafverfolgt und sie werden auch strafverfolgt. Das ist wichtig und insofern gebe ich gern dieses Signal nach draußen weiter. Ja. Liebe junge Mädchen, liebe junge Frauen, liebe Frauen, zeigt das an. Ihr müsst euch das nicht gefallen lassen.
Wie war dieses Gefühl für Sie dann in Rostock im Gericht, diesen Mann zu sehen und ihn vor allem anzugucken?
Wissen Sie, das war schon sehr absurd. Ich bin da hingefahren und habe mir gedacht, so, jetzt wirst du gleich einem Mann gegenüber sitzen, dessen Penis du ja schon kennst.
Okay.
Und ich habe das mit einer, wie soll ich sagen, stoischen Gelassenheit hingenommen. Ich habe da keine Angst oder sowas, weil ich, diese Dinge gehören einfach angezeigt und strafverfolgt. Aber es war schon absurd.
Ja. Welchen Eindruck hat dieser Mann auf Sie gemacht?
Der Mann war tatsächlich, ich hatte den Eindruck, dass er verbohrt, verwirrt und so ein Verschwörungstheoretiker auch war. Er war wirklich, der hat auch den Richter und die Staatsanwältin sehr angefeindet, hat den ganzen Prozess in Frage gestellt, hatte auch übrigens Einspruch erhoben, deshalb wurde das dann wirklich am Landesgericht dann auch verhandelt. Es war ein Mann, der eben sehr in seiner Isolation war. Ich habe dann auch später erfahren von dem Polizeibeamten, dass der Mann wohl eine schwerbehinderte Frau auch mit einer schwerbehinderten Frau wohl auch lebte. Das heißt, er hatte hatte tatsächlich, und so kam das auch in der Kommunikation mit mir eben raus, er hatte tatsächlich das Gefühl, es steht ihm eine Frau zu oder Frauen stehen ihm zu, Frauen sind dazu da, benutzt zu werden oder halt eben Männern zur Verfügung zu stehen. Und aus diesem Beweggrund heraus hat er eben wahrscheinlich nicht nur mir, sondern auch anderen Penisbilder geschickt.
Aber das scheint ein Muster
zu sein. Eine arme Socke. Und es ist ein Muster. Es ist ein Muster von den Männern, also ich sage immer gerne Incels. Incels ist dieser Fachbegriff. Incel, involuntary celibate, das heißt also unfreiwillig Single, ja, und auch unfreiwillig ohne Freundin. Und das sind Männer, die denken, Frauen stehen ihnen zu, Sex steht ihnen zu und Frauen gehören einfach mit ins Bett. Und wer das nicht hat, die anderen, denen das zusteht, sozusagen, die haben Glück und die haben Pech und insofern recht.
Aber es gibt kein Menschenrecht auf Sexualität. Es gibt allenfalls ein Menschenrecht auf Masturbation.
Das sage ich auch immer. Es gibt kein Menschenrecht auf Sex. Das Einzige, was wir haben, ist sexuelle Selbstbestimmung und das Recht auf erfüllte Sexualität.
Dieser schreckliche Missbrauchsfall in Lüttke, ein Campingplatz, in dem Kinder über Jahre missbraucht wurden. Es hat jetzt einen Prozess gegeben. Die beiden Hauptangeklagten haben A, hohe Haftstrafen bekommen und B, anschließende Sicherungsverwahrung. Wie kann so etwas mitten in Deutschland passieren? Haben Sie eine Erklärung?
So etwas passiert mitten in Deutschland, hat auch mitten in Deutschland passiert und wird auch weiterhin passieren. Das muss man einfach ganz klar sagen. Sexualisierte Gewalt an Kindern, das ist ein ganz brutales Thema. Und ich sage immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ist ein altes afrikanisches Sprichwort. Es braucht aber genauso auch ein Dorf, das wegsieht, wenn sexuelle Gewalt gegen Kinder passiert. Das heißt, man kann auch nichts ganz alleine tun gegen sexualisierte Gewalt an Kindern. Es braucht auch immer Menschen, die zusammenstehen und die gemeinsam dann dagegen vorgehen. Also das ist kein individualisiertes Verbrechen. Es ist etwas, wo auch viele Menschen wegschauen oder auch vielleicht viele Behörden.
Was die Behörden angeht, in diesem Fall hat das Jugendamt, wenn ich mich richtig erinnere, diesem Mann, der auf diesem Campingplatz gelebt hat, quasi auch noch ein Kind zur Pflege überlassen, das der dann auch missbraucht hat.
Fatale Fehler. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich anguckt, die Jugendämter stehen ja sehr auf dem Kreuzfeuer der Kritik. Und es ist auch was dran. Ich sage hier immer, Jugendämter tun das Bestmögliche im Rahmen ihrer Möglichkeiten, aber oft sind die Möglichkeiten einfach sehr beschränkt und hier hat der Staat einfach die Pflicht zu handeln. Ich sage gern, sowohl die Polizei wie auch Hilfsorganisationen wie auch Jugendämter sind gnadenlos unterbesetzt, unterfinanziert und überfordert. Und hier gilt es anzusetzen. Es muss wirklich einfach Personal her und auch das nötige Geld, um dieses Personal zu beschaffen, damit man eben wirklich, damit diese Leute auch reingehen können und das ernst nehmen können, was da draußen passiert. Ich höre von Jugendämtern, die sagen, es gibt teilweise so verwahrloste Familien, da gehe ich doch gar nicht mehr rein.
Mitten in Deutschland.
Mitten in Deutschland.
Es hat diesen schrecklichen Missbrauchsfall in Staufen gegeben, also eine Mutter, die in Verbindung mit ihrem pädophilen Lebenspartner einen Jungen an andere Männer verkauft hat. Ist sowas ein besonders schlimmer und exotischer Einzelfall oder passiert so etwas häufiger, als man denkt?
Also natürlich ist es ganz besonders schlimm und bedrückend. Sicherlich kein Einzelfall. Wenn sexueller Missbrauch, ich sage lieber sexualisierte Gewalt, passiert, denn Missbrauch, wenn wir sagen sexueller Missbrauch an Kindern, dann bedeutet es, es gibt auch einen Gebrauch und Kinder kann man nicht sexuell gebrauchen, das ist obsolet, aber das nur in Klammern. Also wenn sexualisierte Gewalt passiert, dann sind es sehr, sehr oft die Männer, die die Kinder missbrauchen, es sind aber die Frauen, oft Frauen, sogar die eigenen Mütter, ja, die Beihilfe dazu leisten, die das ermöglichen und die das sozusagen deshalb tun, damit der Mann nicht ihr die Liebe entzieht. Ja, sie opfern sozusagen das eigene Kind für einen sexuellen Missbrauch oder für Fotos oder wie auch immer, damit der Mann die Liebe nicht entzieht. Das ist fatal.
Schauen diese Frauen weg oder schauen sie auch noch hin?
Sie schauen weg und sie schauen hin, aber sie verharmlosen es, sie verdrängen es. Und dazu gehört natürlich auch wahnsinnig viel Energie. Oft ist es so, das weiß man aus den Biografien, dass diese Menschen, sowohl die Frauen wie auch die Männer, die missbrauchen, selbst auch tragische Geschichten in ihrer eigenen Kindheit erlebt haben. Sexualisierte Gewalt gehörte da sicher auch dazu oder sonstige wirklich brutale Kindheitserinnerungen. Das ist alles ein Grund, aber keine Entschuldigung. Denn als erwachsener Mensch muss man sich im Griff haben.
Wir wollten, Frau Bell, reden über Kinderprostitution. Wir gucken nach Tschechien. Das kennen Sie noch von Ihrer ARD-Zeit. Da haben Sie mal gedreht auf einem Straßenstrich, vermute ich.
Ja, ich war mehrmals dort, ja.
Mit Kindern, die da angeboten wurden, die wie alt waren?
Ja, also da muss man zwei Sachen angucken. Zum einen, erstens mal sind es Freier aus Deutschland. Es sind Männer aus Deutschland, die mit ihrem dicken Geld sozusagen für tschechische Verhältnisse dorthin fahren. Und es gibt ja einen riesigen Freiluftstrich auch in der tschechisch-deutschen Grenzregion, ob es Sachsen ist oder Bayern. Und da werden teilweise sehr, sehr junge Mädchen angeboten, sehr junge Kinder, also viele auch übrigens aus Roma-Communities, also aus ost- und südosteuropäischen Roma-Communities, die dann dort angeboten werden. Und gerade in Roma-Communities, da ist der gesundheitliche Zustand von den jungen Frauen oder Mädchen sehr, sehr schlecht. Und auch die Gewalterfahrungen sind schon sehr, sehr hoch, die sie mitbringen aus den Communities. Und insofern haben sie überhaupt gar keine Rechte, gar keine Sprache. Und
also Gewalterfahrungen, die sie auch innerhalb ihrer eigenen Familie gemacht haben?
Die werden schon vor vergewaltigt, vorgeprügelt und sie haben eine ganz, ganz niedrige Gewalterfahrungsschwelle. Also für die sind Dinge normal, die für uns abstruseste Gewalt wären. Ne? Und das ist tatsächlich ein Kennzeichen. Das passiert sehr oft in diesen Communities, dass Frauen gelten sowieso nichts Mädchen und sie erleben so viel Gewalt schon in der Kindheit, dass sie vorkonditioniert werden für den Einsatz dann in der Prostitution. Ja.
Das bedeutet, im schlimmsten Fall sind die Väter, die Onkels, die Brüder gleichzeitig auch die Zuhälter?
Ja, es passiert im engsten Familienkreis oder in der erweiterten Community. Ja, es passiert immer im Nahfeld.
Welche Rolle spielen dann die Mütter?
Die Mütter haben es selbst nicht anders erfahren. Die gelten ja auch nichts in der Community. Sie haben es selbst nicht anders erfahren und insofern halten auch sie das für normal.
Okay.
Und wenn wir zurückkommen zum Thema Tschechien und dann stehen dann eben diese jungen Roma-Mädchen eben auf diesem Freiluftstrich, wo dann die Freier kommen und eben sie einsacken. Sehr, sehr junge Mädchen. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch in Prag selbst zum Beispiel gibt es auch einen großen Jungsstrich. Und ich hatte damals selbst viel gedreht dazu und auch mit Sozialarbeitern gearbeitet. Also beides. Ich war ja als Journalistin unterwegs und später habe ich dann ja auch viele Studien oder auch humanitäre Recherchen dazu gemacht. Und da gibt es dann eben auch einen großen Jungsstrich, wo dann minderjährige Jungs auch angeboten werden. Und auch da sind die Kunden sind Männer aus Deutschland.
Haben Sie mit diesen Männern oder mit einigen dieser Männern mal gesprochen und sie gefragt, warum sie das machen?
Nein, wir haben investigativ gedreht, das heißt, wir haben diese Szenen aufgenommen, wir haben aber mit den Jungs gesprochen und mit den Sozialarbeitern, die wiederum diese Jungs betreuen. Und diese Männer sind nicht etwa, wie wir denken würden, so Männer, die zu kurz gekommen sind, die keine Familie haben und die sich irgendwie einen schnellen Sex holen. Es sind meistens Familienväter, die ihr kleines schmutziges Geheimnis halt haben, wenn sie rüber nach Tschechien fahren.
Ja, mit welchen Folgen dann für diese jungen Mädchen auf der einen Seite? Oder diese Jungs, die ja wie alt dann sind, 12, 13, 14 Jahre?
12, 13, 16, 17, 19, also eben sehr, sehr junge Menschen. Mit welchen Folgen? Diese Menschen werden gebraucht und sie werden weggeworfen. Das ist wie Abfall, wie eine Ware. Ja, die werden einfach gebraucht, wie eine Toilette. Und dann weggeworfen. Es ist den Freiern völlig egal, was passiert mit diesen Menschen. Und die Menschen selber, diese Jungen und Mädchen, sind wirklich schwerst traumatisiert, um diesen Job überhaupt machen zu müssen, Job in Anführungsstrichen, muss man ja seine Seele wegmachen. Man muss dissoziieren, wie die Psychologen und Psychologinnen sagen. Das heißt, den Körper von der Seele trennen. Und dass das nicht gut ist, ich glaube, das leuchtet jedem von uns ein.
Wir wollten, Frau Bell, über das Darknet sprechen. Welche Angebote Kinderprostitution betreffend gibt es da?
Das Darknet bietet alles an, wofür es sonst keinen legalen Markt gibt. Das heißt Waffen, Drogen, Kinder, Frauen. Es ist ein Sammelplatz für den Handel von Kindern zum Zweck der Prostitution, der Pornografie. Und es ist ein Handelsplatz auch für Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, also Frauen aus allen Ländern, die dann eben weiterverkauft werden. Das Darknet ist nur ein weiterer Weg, eben illegale Dinge zu tun. Ja, wo Wege gebahnt werden, da werden sie auch gegangen. Ja. Das gilt von der EU-Osterweiterung bis hin zum Darknet. Also wo es gesetzliche Möglichkeiten gibt oder eben auch ungesetzlich wie das Darknet, da gibt es dann eben diese illegalen und unmoralischen Angebote.
Also der nordrhein-westfälische Justizminister hat nach einem berufsbedingten Ausflug ins Darknet gesagt, erstens, er hätte nicht für möglich gehalten, dass es eine solche Dimension der Gewalt und der Gewaltexzesse gibt und zweitens, ihm sei speiübel geworden.
Ja, wenn man sich mit diesen Bildern auseinandersetzt, wenn man die sieht, die lassen einen nicht mehr los und die verändern einen. Und die machen einen sehend. Sehend für die alltägliche Gewalt, die da draußen ist. Und man fragt sich dann natürlich auch, wer sind denn diese Menschen? Das sind ja immer die Männer oder vor allem die Männer, muss man ganz klar sagen. Man muss Täter benennen, ja, die das kaufen und konsumieren. Und dann fragt man sich, wie kann das passieren, dass ganz angesehene Mitglieder der Gesellschaft, dass Vertreter der gutbürgerlichen Mitte quer durch die Gesellschaft hinweg sich diese Dinge zuführen müssen.
Ist es tatsächlich so, dass es ein Querschnitt letztlich der in diesem Fall männlichen Bevölkerung ist, die Dinge dieser Art nutzt und konsumiert?
Absolut. Da kann man tatsächlich nur, natürlich gibt es einen gewissen Anteil, sagen wir, wo vielleicht auch Pädophile, die man getrennt betrachten muss, also mit dieser krankhaften Neigung eben, wo Pädophile konsumieren. Aber ansonsten, die ganz große breite Masse an Prostitution, Pornografie, Kinderprostitution, Kinderpornografie, die Konsumenten sind ganz normale Mitglieder unserer Gesellschaft. Es sind Männer, Querschnittsmänner. Durchschnittsmänner, wirklich.
Also wir haben vorhin am Beispiel dieser tschechischen Jugendlichen festgestellt, dass die für ihr Leben traumatisiert werden. Und ich fürchte, man muss dasselbe auch sagen für die Kinder, die im Netz beispielsweise missbraucht werden.
Selbstverständlich. Ich meine, stellen Sie sich vor, ein Kind, 8, 9, 10, 11, 15, 16 Jahre, das irgendwie missbraucht wird, das zur Prostitution zur Verfügung steht, ja, dass hunderte Männer mit ihren Schwänzen gesehen und in sich gehabt hat, das ist gezeichnet und gebrandmarkt fürs Leben. Ich bewundere diejenigen Kinder, die später Frauen oder erwachsene Männer werden und die es geschafft haben, dann in ein normales Leben wieder überzugehen. Ich sage, meine persönliche Statistik ist die, es sind vielleicht maximal 30%, die es schaffen, diese Geschichten hinter sich zu lassen und nicht daran kaputt zu gehen, die resilient sind. Die übrigen 60-70%, die haben wirklich ein Trauma fürs Leben, das sie immer wieder in Gewaltbeziehungen oder in neue Gewaltstrudel abgleiten lässt. Und ja, viele von ihnen sind auch nicht mehr unter uns.
Es gab oder gibt vielleicht immer noch, was die Prostitution angeht, das Argument, das sei eine selbstbestimmte Arbeit von Frauen und für manche Frauen sei es auch Teil ihrer ganz persönlichen Selbstverwirklichung. Haben Sie solche Frauen kennengelernt und erlebt?
Ich arbeite jetzt seit 20 Jahren mit diesem Thema und ich habe keine einzige Frau getroffen, die das wirklich freiwillig und selbstbestimmt gemacht hat. Tatsächlich bin ich auch auf den Talkshows gewesen mit vermeintlich freiwillig selbstbestimmten Frauen in der Prostitution. Und beim Hintergrundgespräch dann nach der Sendung sitzt man beim Bierchen zusammen, beim Weinchen und kommt ins Reden. Und dann kamen doch die grauslichen Geschichten zum Vorschein, nämlich irgendwie mit 13, 14 schon auf den Drogenstrich gezwungen. Die Mutter gestorben, der Vater Alkoholiker, früher sexueller Missbrauch in der Familie. All diese sogenannten Glückens- oder Unglückensbedingungen, die dann Frauen und Mädchen in die Prostitution bringt. Nein, ich streite ab, dass Prostitution etwas ist, was man selbstbestimmt und frei machen kann.
Haben Sie diese Frauen dann nach der Sendung beim Bier, beim Wein gefragt, warum sie in der Sendung das Gegenteil dessen erzählen, was in ihrem Leben passiert ist?
Das habe ich auch gemacht und zweimal tatsächlich gab es dann auch einen richtigen Zusammenbruch, so nach dem Motto, das ist ein Scheißjob und ich mache das nicht, also dieses totale Gegenteil. Und da habe ich dann gemerkt, die Frau ist wirklich traumatisiert. Oder aber die Frau war mit ihrem Zuhälter da, der sie wirklich auch begleitet hat bis zur Sendung und danach dann auch noch im Zusammensitzen und wo sie nicht offen sprechen konnte. Und dann sind wir mal gemeinsam aufs Klo gegangen und dann hat sie offen gesprochen. Es sind diese Themen, und das war eine Osteuropäerin in dem Fall, also eine Frau aus Tschechien, sind diese Themen, die mich sehr, sehr berühren. Und ich weiß sehr wohl, gibt es in Deutschland ja auch, es gibt Vertreterinnen, es sind zumeist deutsche Frauen, also die ihre Rechte und die deutsche Sprache natürlich auch sehr gut kennen. Meistens auch ältere Frauen, die also jenseits der, sagen wir mal, 40 oder 50 sind oder vielleicht jenseits der Mitte 30, die sehr selbstbestimmt auftreten und im High-Escort-Service arbeiten. Aber ehrlich gesagt, das ist eine Spitze des Eisbergs. Und sie sind dann ab und zu die frei, also auch in der Medienlandschaft auftreten. Sie stehen nur nicht stellvertretend für die 80-95% der Frauen und jungen Frauen aus Ost- und Südosteuropa, die heute die deutsche Prostitutionsszene bestimmen. Das ist die Realität. 80-95% der Frauen aus dem Balkan.
Würden Sie, Frau Bell, wenn Sie es könnten und wenn Sie es dürften, Prostitution verbieten?
Ich würde nicht Prostitution verbieten. Ich würde das Kaufen dieses sexuellen Benutzens, das würde ich verbieten. Das sogenannte Sexkaufverbot nach dem nordischen Modell. Ich bin eine große Verfechterin des Sexkaufverbots nach dem nordischen Modell. Das nordische Modell heißt nordisches Modell, weil es erst in den nordischen Ländern eingeführt wurde, vor 20 Jahren in Schweden, dann Norwegen, Irland, Island, Nordirland, Kanada, Frankreich, Israel haben dieses nordische Modell. Das sieht vor, anzuerkennen, dass Prostitution Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist. Es bietet echte Ausstiegshilfen an für Frauen und Mädchen in der Prostitution. Und es sieht die Freierbestrafung vor. Denn die Nachfrage schafft den Markt. Das heißt, Freier, die Mädchen und Frauen kaufen wollen, dort ansetzen und sie bestrafen. Freierbestrafung ist eins der Kernelemente dieses nordischen Modells. Also einfach mal die Perspektive wechseln. Ja. Wenn Sie heute zum Beispiel in Schweden fragen, wie halten Sie es mit der Prostitution? Irgendjemand auf der Straße? Da würden die Menschen sagen, ja, Prostitution ist eine Verletzung der Menschenwürde und sie widerspricht total der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Das lehnen wir ab. Wenn Sie dasselbe hier in Deutschland fragen, hören Sie, ist doch ein Job wie jeder andere. Sie sehen also, der Perspektivwechsel ist ein ganz anderer.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie heute Vormittag bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Inge Bell.
Eins gehört.